Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Die Truppenbewegungen der USA sind seit 48 Stunden das, was man als auffällig bezeichnen könnte. US-Präsident Donald Trump agiert derzeit auch mit verbalen Drohungen. Wird er versucht, das iranische Regime, das Unrechtsregime zu stürzen? Gleichzeitig ist die Eskalation zwischen Israel und dem Iran auch immer größer. In beiden Staaten sterben derzeit die Menschen. Wie geht das weiter? Wie gefährlich ist das? Wie nah war oder ist der Iran an der Atombombe? Das möchte ich jetzt einem Militäranalysten, nämlich Brigadier Berthold Sandner vom österreichischen Bundesheer, fragen. Schönen guten Abend.
Grüß Gott, Frau Daniel.
Fangen wir als Erste mit der Grundeskalation an. Das ist, ich hatte auch die Außenministerin zu Gast und die hat gleich mal klargestellt, das ist nicht vergleichbar mit dem, was in Russland und der Ukraine passiert ist, weil Israel würde nicht ein anderes Land invasieren wollen. Aber es gibt viele, die sagen, naja, Israel hat da den Iran angegriffen. Die Erklärung ist nukleare Anlagen, aber mittlerweile eskaliert das wechselseitig. Der Iran schickt ja auch gefährliche Langstreckenraketen. Für israelische Verhältnisse sind das jetzt schon Dutzende Tote, das ist viel. Und natürlich im Iran Hunderte von Toten. Wie gefährlich ist das, was sich da derzeit abspielt?
Also ich bin bei dem, was sie von der Frau Außenministerin gesagt hat, vergleichen lässt sich das nicht. Ja. Mhm. Im Wesentlichen in der Ukraine war es ein völlig völkerrechtswidriger Überfall eines Staates auf einen anderen, der sich sozusagen in die Demokratie entwickelt hat, während sich der andere wegentwickelt hat. Auf der anderen Seite, dort in dem Umfeld muss man sehen, der Iran ist ein Staat, der als Staatsziel die Auslöschung Israels hat. Mhm. Das ist ganz klar definiert. Und das
ist auch offiziell.
Ist auch offiziell. Und Israel sich durch den Iran als sozusagen auch potentesten militärischen Gegner in diesem Raum eigentlich seit der iranischen Revolution permanent gefährdet fühlt. Man fühlt sich durch das iranische Regime gefährdet, man fühlt sich aber vor allem auch durch die iranische Technologie gefährdet und durch das iranische Atomprogramm. In dem Sinne ist man einer möglichen Weiterentwicklung dieses iranischen Atomprogramms zu einer nuklearen Bombe, wo es ja ganz widersprüchliche Aussagen gibt, wie weit waren die Iraner da wirklich dran, zuvorgekommen, indem man sagt, man will sozusagen dieses iranische Potenzial, dieses iranische Aggressions-Eskalationspotenzial nachhaltig und dauerhaft schädigen und zerstören.
Aber die internationale Atomwaffenbehörde hat schon in ungewöhnlich scharfen Worten, bevor Israel diese gezielten Angriffe gefahren hat, gesagt, dass in den letzten Monaten eine wirklich auffällig starke Urananreicherung passiert ist, die nicht mehr mit irgendwelchen zivilen oder energiepolitischen Hintergrund erklärbar ist, sondern eindeutig zur Anreicherung in Richtung nuklearer Waffen.
Also ich würde schon mich so weit hinauslehnen, dass ich sage, das erklärte Ziel des iranischen Nuklearprogramms war, irgendwann eine Atombombe zu bekommen. Ja. Mhm. Israel hat sie, Pakistan hat sie, Indien hat sie und der Iran sozusagen als eine, zumindest aus eigenem Ermessen genannte regionale militärische auch Leitmacht, hat sie nicht. Also das könnte man schon sagen. Man sagt, es dürfte bis zu 400 Kilo schon hoch angereichertes Uran geben, wo niemand weiß, wo das ist. Es gibt eine Unzahl von Anlagen, von denen man auch nicht ganz genau weiß, sind es alle, Natanz, Isfahan, Fordo, was gibt es noch, was gibt es noch alles. Wo die Aussagen sehr widersprüchlich sind, ist, wie weit war man tatsächlich dran. Ja, da dürften auch die US-Geheimdienste eine andere Einschätzung haben, nämlich sozusagen in Jahren gegenüber den israelischen Aussagen, dass man sagt, sie waren sehr knapp dran. Das werden wir so leicht nicht erfahren, wo da die Wahrheit liegt.
Das ist richtig. Jetzt merkt man aber, dass die Situation weiter eskaliert. Also jetzt rein vom militärischen oder sicherheitspolitischen Vorgang merkt man ja, dass die israelische Armee oder die israelischen Geheimdienste offenbar sehr gezielt vorgehen. Also sie haben nukleare Einrichtungen angegriffen, sie targeten auch ganz offiziell Köpfe des Mullah-Regimes, der Geheimdienste, des Sicherheitsapparates, haben da auch mehrere ausgeschaltet und sagen auch, dass sie Wissenschaftler, die eben an der Atombombe bauen, ausschalten. Ergibt das militärisch aus Ihrer Sicht Sinn und was ist da dann das Kalkül?
Also wenn man sich sozusagen die Phasen des israelischen Angriffs ansieht auf den Iran, hat das schon Sinn ergeben. Man könnte sagen, die großen operativen Zielsetzungen waren den Iran, zumindest den westlichen Iran, einmal verteidigungslos und führungslos zu machen. Und genau das haben wir in den ersten Tagen erlebt. Man hat begonnen, die iranische Luftabwehr auszuschalten, wo man jetzt selber sagt, in den West-Iran bis Teheran hinein kontrolliert man den Luftraum. Man hat begonnen, iranische Abschusseinrichtungen für ballistische Raketen auszuschalten, von denen aus man Israel bedrohen kann. Und man hat ganz gezielt führende Köpfe im Bereich des Militärs, vor allem der Revolutionsgarden, die das ja sozusagen der Hardcore-Kern des iranischen, der ideologische Kern des iranischen Militärs sind, im In- und wie im Ausland. Die Revolutionsgarden waren diejenigen, die für das Training der Hamas, für das Training der Hisbollah zuständig waren.
Und für Terror.
Und für Terror natürlich. Und man hat ganz gezielt begonnen, sage ich mal, den technisch-administrativen Overhead des Nuklearprogramms zu targeten und geht jetzt offensichtlich, was wir so aus sozusagen den Zielen ableiten können, Universitäten und so weiter, der jetzigen Luftschläge, geht jetzt sozusagen noch weiter in die Tiefe, auch die wissenschaftliche Intelligenz hinter dem Atomprogramm zu versuchen auszulöschen.
Jetzt kann der Iran aber weiter mit ballistischen Raketen angreifen. Man sieht zwar, dass es im Laufe der Tage weniger geworden ist, aber es sind hunderte Raketen auf Israel abgefeuert werden, auch auf Zentral-Israel, also Tel Aviv, wurden Gebäude zerstört, übrigens darunter das Weizmann-Institut, also das größte wissenschaftliche Institut dort. Aber ob das bewusst getargetet war, weil an sich sind es vor allem Wohnhäuser, die angegriffen wurden. Wie lange kann der Iran das noch machen und wie stark ist der Iran eigentlich militärisch? Weil wenn man sich die zwei Länder anschaut, Israel ist ja ein extrem kleines Land mit der Fläche von Niederösterreich und unserer Population 9 Millionen und wir wissen, wie groß der Iran ist.
Um am Anfang zu beginnen, Sie haben es richtig angesprochen, was wir jetzt sehen ist, es werden weniger Raketen aus dem Iran. Aber die Qualität der Raketen wird eine, also man geht mehr in Richtung der Fatah 3 und so, also Raketen, die durch Israel schwerer abzufangen sind. Die Zielauswahl sehen wir, natürlich versucht der Iran ganz gezielt Bevölkerungszentren zu treffen, im Sinne Schock und Angst in Israel herstellen, aber man geht auch gezielt auf technische Einrichtungen, Einrichtungen, denen man dem Mossad zuordnet. Also es ist beides da, aber es gibt gezielt zivile Ziele. Wie lange das dem Iran noch gelingt, wird die Frage sein, inwieweit Israel in der Lage ist, sozusagen diesen beherrschenden Schirm, den man schon über den Westen Iran hat, immer weiter in den Osten des Iran auszubreiten und wie gut es Israel weiter gelingt, vor allem die mobilen iranischen Abschussrampen für diese Raketen auszuschalten. Da war man schon relativ erfolgreich, zumindest alles das, was im westlichen Iran betrifft. Man wird das sicher sehen, dass Israel versucht, sozusagen diese Dominanz weiter in den Osten auszubrechen. Man sieht jetzt auch bei der Zielwahl der letzten Anschläge, man geht gezielt auf Fabriken, die ballistische Raketen produzieren. Man geht gezielt auf sozusagen diese Umschlageinrichtungen ein, wo ballistische Raketen mit den mobilen Abschusseinrichtungen zusammengeführt werden. Aber der Iran wird das sicher noch eine Zeit lang durchhalten.
Die Frage, die sich ja viele stellen und die wahrscheinlich sogar relativ leicht beantwortbar ist, könnte Israel diese Eskalation ohne die USA durchstehen?
Naja, die Frage muss man sozusagen einmal aus der defensiven Perspektive Israels sehen. Die Abwehr dieser ständigen iranischen Drohnenangriffe und Angriffe mit ballistischen Raketen ist unendlich teuer. Und unendlich materialintensiv. Wenn man sagt, man braucht 2 bis 3 extrem teure Abflugkörper, Abwehrkörper, um eine iranische Rakete herunterzuholen. Es gibt Zahlen vom letzten Jahr, wo das erste Mal sozusagen zwischen Iran und Israel eskaliert ist, wo man sagt, diese eine Nacht der Abwehr dieser deutlich beherrschbaren iranischen Angriffe hat ungefähr 1,5 Milliarden Dollar gekostet. Es ist das Hochwertmunition, zum Beispiel das TAT-System. Also hier ist man natürlich abhängig vom Lieferanten USA. Natürlich ist man abhängig vom Lieferanten USA, was sozusagen die USA selbst ohne aktives Eingreifen jetzt schon signalisieren ist durch diese Kräftepräsenz im Nahen und Mittleren Osten. Eine Flugzeugträgergruppe dort, eine zweite vermutlich am Weg hin. ungefähr 10.000 Soldaten mehr im ganzen Raum, 40.000 jetzt, die Tankerflotte und so weiter, dass man natürlich eine starke Schulter hat, an der man sich anlehnt. Israel könnte sicher in einem gewissen Bereich diese Kampagnen weiterführen, wo Israel, wenn sie nicht irgendwas erfunden haben, das wir noch nicht kennen, anstößt, ist die Atomanlage Fordow, wo es offensichtlich darum geht, ganz schwere bunkerbrechende Waffen, GBU-57 wäre das, die eigentlich nur die Amerikaner haben und auch nur mit amerikanischen Bombern B-2 oder B-52 sozusagen abwerfbar wären. Also da stößt man ein wenig an die Grenzen. Das Wesentlichste ist sozusagen das Unterstützen der Verteidigungsfähigkeit, also der Abwehr der iranischen Angriffe auf Israel.
Und das heißt, diese Truppenbewegungen, die wir ja da beobachten, diese US, Sie haben es jetzt auch schon ein bisschen aufgeschlüsselt, das ist vor allem ein Zeichen der Stärkung Israels.
Ich würde das einerseits als Zeichen der Stärkung Israels sehen und andererseits, dass die Amerikaner natürlich auch Fähigkeiten in den Raum bringen, um ihre eigenen Basen im Raum zu schützen. Wenn Sie sich anschauen, die Amerikaner haben Basen in Syrien, die Amerikaner haben Basen im Irak, die Amerikaner haben Basen eigentlich in jeden der arabischen Staaten dort. Und diese Basen sind natürlich einem großen Gefährdungspotenzial ausgesetzt, insbesondere dann, wenn es zu einer Eskalation dieses Konflikts kommt. Also einerseits ist das ein Backup für Israel, andererseits sind das aber auch Kapazitäten, um seine eigenen Basen dort zu schützen.
Wenn Sie jetzt nur beobachten, was militärisch passiert in dieser Eskalation, ist dann das Ziel der Israelis ein Regime-Change? Also quasi den Sturz des Terrorregimes des Ayatollah Khamenei?
Also ich würde so beurteilen, auch die Aussagen des israelischen Verteidigungsministers, des israelischen Ministerpräsidenten, man würde das sehr wohl als willkommenen Side-Effekt wahrnehmen. Und wenn ich sage, wenn wir sprechen, was ist jetzt die israelische Strategie und was ist die Vision dahinter? Die Strategie ist, man vernichtet einmal alles, was das unmittelbare Bedrohungspotenzial ist. Man vernichtet die Atomanlagen, man vernichtet die ballistischen Raketen, man vernichtet die Abschussanlagen. Das ist alles wieder eine Frage der Zeit, bis das aufgebaut ist. Und man sagt jetzt, man will in eine nachhaltige sozusagen Situation hineingehen. Und eine nachhaltige Situation aus israelischer Sicht wird es vermutlich nur dann geben, wenn es eine andere Führung im Iran gibt. Also deshalb würde ich sozusagen, dass zumindest im Bereich einer Vision, dass es in Iran einmal eine Führung gibt, die auch vertritt, dass das Staatsziel nicht mehr ist, Israel vom Boden zu vertilgen, ja, und in dem ganzen Raum anders agiert, dass das durchaus was ist, was im israelischen Interesse sein könnte.
Was ja auffallend ist, der Iran hat ja in den sunnitischen Staaten nicht unbedingt große Fans. Es bleiben zurzeit Länder wie Saudi-Arabien, wie die Emirate, aber auch andere sehr ruhig in diesem Konflikt, die normalerweise sehr wohl auftreten. Treffen sich da die Interessen von eigentlich nicht befreundeten Staaten mit einem gemeinsamen Feind?
Ich meine, es gibt schon, wenn man sich sagen, ob das Ägypten, Jordanien, Katar, so weiter ist. Die Emirate, die schon grundsätzlich das israelische Vorgehen verurteilen. Natürlich sind viele dieser Staaten in einer gewissen Zwickmühle drin. Weil also wenn man sich anschaut, wenn sie sich sozusagen auch diesen Annäherungsprozess Israels mit den arabischen Staaten, Abraham's Accords, angeschaut haben und die Signatarstaaten und offensichtlich, dass das vor dem 7. Oktober 2023 offensichtlich Saudi-Arabien kurz davor stand. Und wie Sie sagen, der Iran, eigentlich der Iran ist kein arabischer Staat, ist sozusagen, was die Balance of Power im Raum betrifft, der Hauptgegner Saudi-Arabiens, um die vorher, ist ein schiitischer Staat und kein sunnitischer Staat. Natürlich stehen auch diese sunnitischen arabischen Staaten, alle Hauptverbündete der USA, alle abhängig von US-Waffentechnologie, alle würden auch gerne israelische Waffentechnologie haben, stehen die in einer gewissen Herausforderung. Wiewohl es auch interessant ist, dass man sagt, der Iran und der Irak haben jahrzehntelang Krieg geführt, ja, und jetzt ist der Irak oder Teile des Iraks zählen zu den Hauptverbündeten des Iran, weil es dort sehr viele schiitische Milizen gibt.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, wie gefährlich ist denn das jetzt für die Region? Weil auf der einen Seite hat man die sunnitischen Staaten, die ja teilweise selber ein Problem haben, Jemen zum Beispiel auch, die Houthis und die Sunniten, also die Iran-Gesponserten und die Saudi-Arabien-Gesponserten. Aber Sie haben es schon angesprochen, Irak ist ja eh eigentlich nach wie vor ein Bürgerkriegsland, zerrissen zwischen Sunniten und Schiiten. Und dann natürlich Syrien, wo wir ja die längste Zeit wissen, dass der Iran engster Verbündeter von Bashar al-Assad, übrigens gemeinsam mit Wladimir Putin, über sehr, sehr viele Jahre war.
ich würde sozusagen in das auch noch den Jemen und auch den Libanon jetzt wieder hinzunehmen. Die Frage ist, wie lange hält das Stillhalteabkommen im Jemen zwischen den Houthi und den USA, wenn die Situation eskaliert? Die Frage ist, wie groß kann der Iran ohne das Sprungbrett Syrien, das man jetzt nicht mehr so gut nennen kann,
dennoch, weil da jetzt wieder sunnitische Extreme regieren.
Dennoch aber die Hisbollah instrumentalisieren. Die Hisbollah ist militärisch extrem geschwächt. Es könnte aber trotzdem bei einer weitreichenden Eskalation des Konflikts, dass der Druck auf die Hisbollah so groß wird, mit dem, was man noch hat, gegen Israel vorzugehen. Ja. Was wird im Irak passieren? Also sozusagen eine tatsächliche Eskalation und sozusagen eine Pol- oder Lagerbildung könnte schon sehr weitreichende Folgen für den ganzen Raum haben.
Bevor ich dann im Abschluss noch zur Ukraine und zu Putin komme, der vielleicht ein virales Interesse daran hat, dass es in der Region jetzt gerade eskaliert. Wir haben ja alle gesehen, was am 7. Oktober 2023 passiert ist. Dieses Hamas-Massaker in Israel mit über 1200 Toten, mit Hunderten Verschleppten aus Israel in den Gazastreifen. Das soll
immer noch verschleppt. Ne?
Immer noch verschleppt, absolut. Und da soll ja eine Achse mitgemacht haben und wahrscheinlich Köpfe des Ganzen gewesen sein, Hisbollah und auch der Iran. Da gab es ja im Vorfeld auffällige Treffen im Libanon, dass man auch ein bisschen abgelenkt hatte, die Israelis, die dann stärker Richtung libanesischer Grenze. Seither hat ja Israel, abgesehen vom Krieg im Gazastreifen, Sie haben es schon angesprochen, eigentlich auch die Hisbollah sehr geschwächt militärisch. Ergibt das alles einen roten Faden, was Israel da macht seit dem 7. Oktober, oder ist das nur ein Abwehrkampf?
Ja, man kann sozusagen in die Umkehr, wer ist der Gegner Israels? Und da gab es sozusagen diese selbsternannte Achse des Widerstands mit dem Iran natürlich als Leitnation und Spiritus Rector dahinter, mit der libanesischen Hisbollah, mit dem syrischen Regime als Ganze, wobei sozusagen Syrien keine tatsächliche militärische Bedrohung für Israel war, aber der sichere Aufmarschraum sozusagen für den Iran in die Hisbollah und die Houthi dazu. Mhm. Also sozusagen Israel hat dadurch an ganz vielen Fronten ein zentrales Problem. Ja. Mhm. Und da Spiritus Rector dahinter natürlich der Iran, wobei man schon ganz ehrlich sagen muss, dass alle diese Proxys, die sich da natürlich eigen Interessen haben. Natürlich hat die Hamas ein klassisches Eigeninteresse, natürlich haben die Houthis klassisches Eigeninteresse, natürlich hatte die Hisbollah klassisches Eigeninteresse. Man war teilweise am Gängelband des Iran, ja, man hat sich vielleicht nicht konfessionell, weil auch da hat man Sunniten und Schiiten, ja, aber der Feind meines Feindes ist mein Freund, ja, solange das funktioniert, das kann auch wieder auseinanderbrechen.
Mhm. Aber war das jetzt für diesen Konflikt wichtig, davor die Hisbollah zumindest militärisch so weit zu schwächen, wie sie derzeit geschwächt ist?
Auf jeden Fall. Also der Fall des Assad-Regimes und die Ausschaltung der Hisbollah waren ein ganz schwerer politischer und sozusagen auch subversiv-militärischer Schlag gegen den Iran. Mhm. Weil man sozusagen seine wesentlichen Proxys in dieser unmittelbaren Wirkung auf Israel einfach zum größten Teil verloren hat.
Weil die jetzt eigentlich nicht reagieren können. Und das bringt mich jetzt zu Wladimir Putin, weil Bashar al-Assad konnte ja nur so lange überleben, weil der Iran und Putin ihn gestützt hatten. Ich war ja selber zu Syrien-Kriegsreportagen, habe die russischen Generäle in meinem Hotel auch gesehen. Also die haben ganz massiv eingegriffen. Jetzt hat sich Putin quasi selber als möglicher Vermittler ins Spiel gebracht. Wäre das irgendwie realistisch? Weil eigentlich gilt ja Putin als einer der engsten Verbündeten des Mullah-Regimes.
Ich glaube, man darf nämlich nicht vergessen, was gerade in Europa passiert. Mhm. Man darf gar nicht auf die Idee kommen, Wladimir Putin diese Rolle zu geben, weil das wäre ja genau das, was er wollte. Er ist ein Gewinner der Situation. Mhm. Keine Augen auf die Ukraine. Der Ölpreis steigt und er kann sich mit dem, was er ja verlangt, sozusagen die globale Teilhabe, sozusagen die Russische Föderation als der dritte anerkannte Machtpol und sich hier wieder in eine Position bringen. Ich glaube, gerade wir als Europäer müssen ein sehr wachsames Auge darauf haben, dass genau das nicht passieren kann, dass das jedenfalls keine Lösung ist.
Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Brigadier Sandner, für dieses spannende Interview. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.